Ich nehme an, viele von euch sind schon mal in der Nacht unterwegs gewesen und haben den Sternenhimmel beobachtet. Vielleicht habt ihr auch schon mal eine Sternschnuppe gesehen. Wissenschaftler behaupten ja, dass es irgendwie so Staubkörner oder Gesteinsbrocken sind, die sich irgendwie von einem Himmelskörper lösen, in der Atmosphäre reinkommen und dort verglühen, bis man sie nicht mehr sieht. Und das nennen wir, oder wir auf der Erde, können das als Sternschnuppe wahrnehmen. In der Musikbranche gibt es ja auch ganz viele Sternli und Stars. Auch dort gibt es solche, die plötzlich aus dem Nichts raustauchen, mega aufleuchten, aber auch schnell wieder verglühen. Zum Beispiel, man nennt die auch One-Hit-Wonder. Zum Beispiel von Aqua, I'm a Baby Girl, Barbie Girl oder so etwas in die Richtung. Ihr könnt im Internet tausende YouTube-Videos schauen von One-Hit-Wonder durch die ganze Geschichte durch. Aber es gibt auch solche Musiksternchen, die länger bleiben. Wenn man da an irgendwie an Elvis denkt oder an die Beatles oder an Michael Jackson, wo immer noch viel als Sternli sehen. Es gibt aber einen Mensch, der auf dieser Erde gelebt hat, wo alles andere wo bis heute noch eine ewige Strahlkraft hat, wo alle Stars und Sternli, wie man so schön sagt, einfach verblasset. Die ganze Zeitrechnung ist nach dem Star umgestellt worden. Ihr wisst schon alle, von wem ich rede, von Jesus Christus. Ein Stern, ein Licht, das leuchtet, wo uns den Weg weist, zumindest für die Leute, die sich für ihn interessieren. Ich habe da so einen Stern mitgenommen. Und es hat eine Gruppe gegeben, die sich auf die Suche gemacht haben, nach dem Stern. Wir wissen nicht, wie viele das gewesen sind. Wir wissen auch nicht, wie es heisst. Aber wir wissen, dass sie irgendwo in einem fernen Land gewesen sind und sie haben irgendwie sich interessiert für die schönen Sterne am Himmel. Und eines Tages war ein wunderschöner Stern am Himmel gewesen, einer, der geleuchtet hat wie kein anderer. Und sie haben sich auf die Suche gemacht und haben gesagt, der Stern, dort finden wir einen König, der geboren wird. Und so haben sie sich auf die Suche gemacht. Und sind dem Stern nachgewandert. Das heisst auch, dass der Stern ihnen den Weg gezeigt hat. Und ist am Schluss an dem Ort stehen geblieben, wo sie etwas entdeckt haben. Es heisst da, und der Stern, den vor ihnen her, bis sie schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Und wo sie den Stern gesehen haben, sind sie überglücklich gewesen. Das überglücklich ist eigentlich eine Untertreibung, oder? Im Griechischen, wenn zweimal das gleiche Wort hintereinander steht, dann ist es eine Steigerung. Und in dem Fall stehen zweimal eine Steigerungsform hintereinander. Man könnte auf Deutsch sagen, mega gigantisch, habe ich mich gefreut. Oder einfach, die Freude ist grenzenlos. Oder anders, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was ich da entdeckt habe. Ich kann meine Freude nicht in Wort fassen. Der Anblick von dem, was die Kinder, von dem, was die Gelehrten, Professoren gesehen haben, hat die, die eigentlich alles wissen, sprachlos gemacht. Und jetzt ist etwas Erstaunliches passiert. Über 750 Jahre, bevor der Stern auftaucht ist, hat der Prophet Jesaja Folgendes gesagt: Du vermehrst den Jubel, Freude groß. Sie freuen sich über dir wie bei der Ernte. Die Herrschaft wird kein Ende haben und so weiter. Grenzenlos ist die Freude. Uns ist heute ein Kind geboren. Etwas Bahnbrechendes ist passiert, etwas Weltbewegendes, etwas Weltveränderndes. Ein Wunder. Gott ist den Menschen begegnet, und zwar persönlich. Und das Kind ist nicht einfach ein Sternli, wo gerade wieder vor Seite Jesaja, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein grosses Licht. Eins, das ewig strahlt. Wir machen einen Sprung in der Geschichte. Jesus wird erwachsen. Jesus befindet sich gerade in diesem Moment in Jerusalem. Und draussen in Jerusalem feiert sie ein mega fettes Fest, das Laubhüttenfest. Es ist Nacht, dunkel. Sie haben riesige Leuchter aufgestellt vor die Stadttore, wo die ganze Jerusalem Licht spendet. Und man sagt, dass sie daran erinnert, wie wo das Volk in der Wüste gewandert ist, die Feuersäule das Licht gespendet hat. So spenden jetzt diese Leuchter ganz Jerusalem Licht. Auf der Straße ein Gaudi, Männer sind am Fackeltanz machen und so weiter. Ein riesen Freudefest. Und in diesem Augenblick ist Jesus im Tempel. Um ihn herum Studenten, Professoren, Gelehrte und so weiter. Und in diesem Augenblick sagt er zu denen folgende Worte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht vom Leben haben. Jesus sagt also nichts anderes als: Ich bin der Wegweiser. Oder ich bin eigentlich das Licht, das da leuchtet. Es ist nicht irgendwie der Stern, sondern ich selber bin das Licht. Jesus ist der Morgenstern. Das Licht im dunklen Wald mit der Laterne, der Leuchtturm in der rauen See, das Licht am Ende vom Tunnel, das Licht, wo Hoffnung gibt, Sicherheit und so weiter. Und heute Morgen, wenn wir uns genau dieser Frage stellen, folgen wir dem Licht Jesus oder tappeln wir aus der Sicht von Jesus Christus eher so in der Finsternis? Jesus ist der Morgenstern, das Licht, das hell leuchtet. Das ist die frohe Botschaft an Weihnachten. Endlich! Gott begegnet den Menschen. Persönlich. Von Angesicht zu Angesicht. Man könnte den Eindruck bekommen, dass jetzt alle dem neuen Stern folgen. Oder zu einem die Weisen, die Gelehrten aus dem Morgenland, die sich freuen. Die Hirten, die kommen und sich riesig freuen und so weiter, eins nach dem anderen. Aber irgendwie zeigt die Bibel eher ein anderes Bild. Schon von Geburt an versucht man irgendwie, das Licht auszulöschen. Man lesen die Geschichten vom Herodes und so weiter. Johannes schreibt folgende ernüchternde Worte: Das Licht, das in die Welt gekommen ist, aber die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und ich frage mich, warum wird eigentlich die Welt nicht noch mehr von dem Licht sehen? Heute können wir natürlich sagen, ja, hey, eine Laterne können wir uns gut vorstellen im Wald. Oder vielleicht keine LED-Leuchten, aber so ein LED-Leuchtli, keine Laterne oder so eine Veloleuchte, wo wir in der Nacht umeinander fahren. Aber Jesus, ein Licht? Hä? Hey, ich habe keine Ahnung, von was du redest. Die Ausrede, ich hoffe, man kann es lesen, die orange Schrift. Die Ausrede hat damals nicht gegolten. Jesus ist in dem Tempel gestanden, vor ihm Studenten, Professoren, Gelehrte, Leute, die das ganze Leben lang die Bibel studiert haben. Und jetzt sagt Jesus ernsthaft: Ich bin das Licht. Moment mal. Ich bin das ewige Licht. Jeder im Raum hat damit gewusst, dass Jesus in dem Moment sagt: Ich bin Gott. Weil das ist die klare Botschaft vom Alten Testament: Der, der das Licht ist. Und nicht nur das Licht ist Gott, sondern wo das Licht ist, da ist auch die göttliche Weisheit. Jesus behauptet eigentlich voller Ernst: Ich bin Gott, bei mir ist alle himmlische Weisheit vorhanden. In anderen Worten, ich bin die Wahrheit. Und jeder, der mir nachfolgt, wird die Wahrheit erkennen. Um das vielleicht ein bisschen abzubrechen, wir erinnern uns die Szene, Laubhüttenfest, Riesenparty und so weiter. Jesus sagt: Hey, all das da aussen, was ihr macht, ist vergängliches Licht. Ich bin das Licht. Das kann man sehr gut nachvollziehen bei uns in der heutigen Zeit. Wir kennen die Szene. wenn wir am Abend spazieren gehen, überall die schönen LED-Lichtchen, blinkend, strahlende Häuser, eins toppt den anderen. Fröhliche Weihnacht, fröhliche Musik dort, guter Weihnachtsduft, der heute die Nase langt. Jesus behauptet, das ist alles vollpackt, gestresst umher ihr in der Finsternis. Ich bin das Licht, ich bin der Morgenstern, folgt mir nach und ihr werdet das Licht vom Leben haben, das ewige Leben. Stellt euch jetzt mal vor, ich weiß nicht, ob ihr das Bild noch immer im Kopf habt. Jesus steht da im Tempel, um ihn herum die gelehrten Professoren und in dem Moment wird ihnen klar, sie haben eine Audienz mit Gott persönlich. Vor ihnen steht der Schöpfer vom Universum. Vor ihnen steht der Gründer von allem Dasein. Vor ihnen steht Gott. Warum folgen sie ihm nicht nach? Gleich können wir es auch heute nicht fragen. Gleich können wir heute fragen. Warum folgen Menschen Jesus nicht nach? Eine zweite Antwort wäre, sorry, aber Jesus, es ist unmöglich, dass du Gott bist. Und genau das war auch die Antwort von diesen Gelehrten. Ganz ehrlich, deine Aussage ist überhaupt nicht glaubwürdig. Sorry, ich meine, jeder kann ja behaupten, ich bin das Licht. Ziemlich scharfsinnige Worte von diesen Gelehrten. Stimmt, das kann jeder behaupten, hey, ich bin das Licht. Aber es ist auch ziemlich ein Zirkelschluss, ziemlich eine kurzsichtige Antwort von diesen Gelehrten, weil wenn wir genau die Evangelien durchlesen, wenn wir genau die Bibel lesen, dann werden wir feststellen, Jesus gewinnt seine Glaubenswürdigkeit nicht durch das, was er sagt, sondern durch das, was er macht. Wunder an Wunder. Und Menschen erkennen, dass er wirklich von Göttlichkeit ist. Um etwas abzukürzen an dieser Stelle, stellt uns folgende Herausforderung. Entweder glaubst du, dass Jesus wahrlich Gott ist, oder du willst es nicht wahrhaben. Und damit noch die viel schwierigere Frage, die dahinter steckt, warum, wenn wir nicht wahrhaben, dass Jesus Gott ist? Die Antwort finden wir in dem zweiten Teil vom ernüchternden Erkenntnis. Johannes 3,19, dort steht, Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht, er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Im Licht passiert etwas, das ist für uns alle klar. In der Dunkelheit, wenn wir das Licht haben, dann finden wir das Fahrradschloss. Dann finden wir die Münze, die am Boden gefallen ist. Was auch immer, im Licht passiert etwas. Und Johannes macht eine logische Schlussfolgerung, genauso passiert auch im Licht, wird alles offenbar. Was wir im Heimlichen treiben, das hat keinen Platz im Licht. Und so kommen wir zu der Erkenntnis, du kannst unmöglich Gott sein. Die logische Erklärung, wenn Sachen ans Licht kommen. So ist der dritte Grund, warum Menschen dem Licht nicht folgen wollen, weil sie es nicht wahrhaben wollen, dass Jesus im Recht ist. Das ist auch ein grosses Problem für uns Schweizer. Wir haben ja eine sehr gute Eigenschaft. Wir sind manchmal stur. Die kann in vielen Sachen sehr hilfreich sein. Aber überlegt euch mal folgende Sache. Kinder und Kinderskinder erzählen dir immer und immer wieder, das Land gehört mir. Das hat unser Urgroßvater schon uns gegeben. Und irgendwann, beim fünften Glied oder so, kommt irgendwann mal einer von der Gemeinde und sagt, hey, das Land, das ihr für euch beansprucht, gehört eigentlich uns. Unmöglich, dass der irgendwie sich umändert von seiner Position. Unmöglich, dass er sich ändert, dass der Besitz jetzt plötzlich der Gemeinde gehört. Stellt euch mal das Bild vor, wo Jesus in dieser gelehrten Gruppe steht und jetzt plötzlich etwas völlig anderes behauptet, als sie die ganze Zeit gelehrt haben. Stell dir mal vor, du hast jahrelang von Generation zu Generation gelernt, du musst gerecht sein durch Leistung, du musst alle Gebote einhalten. Und jetzt kommt Jesus und sagt, niemand kommt zum Vater, nur durch mich. In keinem anderen ist das Heil als in Jesus Christus. Kurz, es ist unmöglich, mit guten Leistungen in den Himmel zu kommen. Es ist allein ein Geschenk aus der Gnade. Also das Gedankengebäude von denen wird sehr stark ins Rütteln kommen. Es ist eine Gruppe, die da um Jesus steht, ist Pharisäer genannt. Und die Bibel redet nur von zwei Leuten, die ihr Gedankengebäude haben können ändern. Und einer ist ziemlich bekannt, es ist der Paulus. Das ist der Beste von allen Pharisäern gewesen. Er hat alles können auswendig, alle Gebote. Er hat sogar gesagt, vom Gesetz her habe ich ein tadelloses Leben geführt. Ich bin ein gerechter Mann gewesen. Und wir kennen die Geschichte. Plötzlich begegnet ihm Jesus auf dem Weg zu Damaskus und etwas Weltveränderndes passiert. Er ist dem Jesus begegnet. Es gibt viele Geschichten, wo der Paulus über sich selber erzählt. Eins ist im Philipper 3, wo er erzählt, was eigentlich da alles sich verändert hat, aufgrund von dem, dass er jetzt Jesus nachfolgt. Philipper 3, 7 bis 9. Aber was mir Gewinn war, also im alten Leben als Pharisäer, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christo Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Da spricht ein Mann, der das Licht gefunden hat. Ein Mann, der die Wahrheit erkannt hat. Der nichts lieber möchte, als dem Licht zu folgen, weil er gemerkt hat, alles andere ist nichts wert. Und der Paulus beschreibt, wenn man eben mit Jesus unterwegs ist, dann haben wir nicht nur das Licht, sondern alle göttliche Weisheit. Es ist wie ein Vorhang, der aufgeht, wie der Nebel, der sich plötzlich lichtet und wir erkennen, was eigentlich die Wahrheit ist. Wunderschöne Vers, einfach ein Ausschnitt von dem, was der Paulus da erlebt hat. Für die heutige Zeit muss ich noch einen weiteren Punkt erwähnen, warum wir nicht wollen, Jesus nachfolgen. Schlicht und einfach, Tatsache, es ist uns egal, ob wir in der Finsternis sind. Es stimmt, es gibt Lebensphasen, wo wir sagen, okay, ja, es interessiert mich nicht so mit dem Glauben, es interessiert mich nicht so, ob Jesus Licht ist. Aber Fakt ist, es kann uns nicht egal sein oder nicht gleichgültig, und ich möchte euch ganz kurz erklären, warum. Wenn Jesus wirklich das Licht von dieser Welt ist, wenn Jesus wirklich das stimmt, was er da behauptet, dass er Gott ist, dann ist das nicht einfach ein schlechter Wetterbericht, wenn man in der Finsternis umherhirrt, ein schlechter Wetterbericht, der nach einem Sturm wieder verschwindet, sondern es ist eine allgemeingültige Wahrheit für jeden Mensch. Das bedeutet, neben dem Licht Finsternis bedeutet, da ist kein Gott. Und somit keine Liebe, keine Hoffnung, keine Erlösung, gar nichts, Finsternis, ewige Verdammnis, ewige Nacht. Und wenn das stimmt, was Jesus sagt, dann kann es uns nicht egal sein, weil die Wahrheit alle Menschen betrifft. Es hat weitreichende Folgen für die ganze Menschheit. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber immer wieder fragt und zeigt Gott, wer Ohren hat, der höre. Wer Augen hat, der sehe. Und so ist auch meine Frage. Folgst du dem Licht? Bist du im Licht? Ich nehme an, viele sind von euch schon lange mit dem Licht unterwegs und freuen sich über dem Licht, über dem Stern Jesus Christus. Und das ist genial. Ich meine, es ist ja ein grosses Ereignis, wenn man dem Jesus persönlich begegnet, weil dann gibt es eine riesige Freude in uns. Und auch der Paulus sagt immer wieder, die Freude ist etwas Grossartiges. Warum ist eigentlich die Freude das Merkmal der Christenheit? Paulus sagt Folgendes. Wenn wir Jesus und seiner Wahrheit folgen, werden wir erleuchtet und unsere Herzen werden den vollen Glanz von der Herrlichkeit Gottes kennenlernen. Oh, ich liebe die Formulierung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir werden den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erfahren. Was heißt? Mind-blowing. Gott persönlich begegnet uns, seine ganze Weisheit, alles werden wir kennenlernen. Und ich habe den gleichen Wunsch wie Paulus, kurz nach diesen Versen in Philipper sagt, ich habe nichts lieber in meinem Leben, als Jesus Christus nachzufolgen, weil dort ist Erkenntnis. Er ist der einzige Weg. Jesus ist also die Laterne, die uns im dunklen Pfad zu Gott führt. Jesus ist nicht ein Stern, der wieder verglüht, sondern einer, der ewig leuchtet. Und er ist der einzige Weg. Und ich glaube daran, dass Jesus auch im 21. Jahrhundert der Wegweiser ist. Dass sein Licht, seine Klarheit genau das ist, was unsere Freunde und unsere Nachbarn brauchen und auch so dringend nötig haben. Und darum möchte ich zum Schluss auch noch ein bisschen praktisch werden. Damit wir gerade an diesem Weihnachtsfest, das jetzt überall stattfindet, auch Möglichkeiten haben, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Der Friedrich Nietzsche war ein grosser Kritiker, er lebt nicht mehr gegen das Christentum. Und er hat einmal gesagt, wer das Christentum angreifen möchte, soll nicht Wahrheiten angreifen, sondern die Moral. Und wenn man jetzt unsere Gesellschaft anschaut, dann passiert genau das. Es wird Moral angegriffen. Überall. In allen Munden, in allen Zeitungen, Land auf, Land ab. Ah, Christen, nicht Zeit. Und viele Christen bleiben dann in dieser Ebene zum Verteidigen. Oh, wir haben doch eine gute Moral. Aber unter dem Strich sind wir frustriert. Denn in der Gesellschaft gilt jetzt, und das müssen wir uns bewusst sein, moralisch richtig ist das, was viele sich wünschen. Auf der Strecke bleibt die Frage nach dem Menschenbild und mehr noch nach der Frage der Weltanschauung oder der Ideologie, die hinten dran steckt. Und darum meine Frage an euch, wenn ihr im Licht seid, sind ihr sprachfähig, das Licht auch anderen zu bringen? Können wir die frohe Botschaft auch in der heutigen Zeit kommunizieren? Dann ist der erste Weg nicht moralisieren. Nicht mit den 10 Geboten ins Tür treten oder irgendwie so zu argumentieren. Wir wollen unseren Freunden zu spüren geben, weil es Licht, das eigentlich Jesus Christus ist. Dass es nicht verstaubt ist oder irgend, sondern ein Juwel. Wie man Juwel zum Leuchten bringen lassen. Vielleicht einfach kurz noch eine Bemerkung zum Start. Wenn wir im Gespräch sind, dann geht natürlich das ernstliche Gebet voraus, das ist klar. Auch die Bitte um den Heiligen Geist, dass er uns die Herzen der Menschen öffnet. Genauso auch die Abhängigkeit von uns, dass der Heilige Geist uns zur rechten Zeit das richtige Wort geben muss. Das ist auch die Aufgabe vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der innere Wegweiser der Menschen. Botschafter an Christi Stadt. Wir sind der äußere Wegweiser. Und darum möchte ich jetzt den Fokus auf den äußeren Wegweiser legen. Du bist ein Botschafter. Und um das zu verstehen, müssen wir unsere Gesellschaft, Kultur kennenlernen. Wir müssen wissen, um was geht es. Was sind eigentlich die Themen von unserer Gesellschaft? Und vielleicht, ich habe es ein bisschen geschrieben, aber es ist egal. Ein Thema, das Land auf, Land ab diskutiert wird, ist die Ökonomisierung von allen Lebensbereichen. Ohne gross drin hineinzugehen, was das eigentlich bedeutet. Das könnt ihr auf Wikipedia oder wo auch immer nachlesen. Auf jeden Fall kommt aus dem heraus folgendes Weltbild heraus. Sei mobil, aber kümmere dich um Familie, um Gemeinwesen. Sei teamfähig, aber denke an dein Vorwärtskommen. Konsumiere, bis die Schwarte kracht, aber sorge für das Alter vor. Misstraue dem Staat, aber gehorche seinen Gesetzen. Verachte das Alte, aber schätze die Traditionen. Erlerne die Tugenden, aber brich die Regeln. Vertraue dem Markt, aber akzeptiere seine Unberechenbarkeit. Plane weitsichtig, aber riskiere stets alles. Was für ein Mensch steckt hinter dem, der nach dieser Imperative folgt? Ein Mensch, der in dem Pendel drin ist, zwischen Leistung, alles reinbuttern, die beste Leistung, und das Pendel auf der anderen Seite alles konsumieren, was noch geht. Im Glob von dieser Globalisierung. Hey, ah, wie schön ist Jesus Christus. Wie freimachend ist die Botschaft. Hey, ich will doch gar nichts leisten. Gnade ist ein Geschenk. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und Ruhe schenken. Konsum, was für eine demütige Haltung und befreiende Haltung hat Jesus uns vorgelebt. Wir müssen nicht konsumieren und stetig immer das Neueste haben. Es ist eh alles vergänglich. Liebe Freunde, wir müssen nicht zeitgemäss sein. Wir müssen gottgemäss sein. Es ist nicht die digitalisierende Moderne, die der Mensch liebt, sondern Gott. Ein anderes Thema unserer Kultur ist Macht. Oh yes, ich und meine Karriere, das höchste Ziel, das Beste, aber es geht ja nicht nur um Karriere. Es geht auch um die Identität. Ich kann bestimmen, wer ich bin, was ich bin, wo ich bin, mein Dasein, bis hin zum Tod mit Hilfe von Sterbehilfe. Der Mensch ist im Chefsessel von seiner Existenz. Was für eine Überforderung! Ich meine, sorry, der muss ja alles entscheiden. Ich sehe immer die Szene von Kindern, wo die Mami fragt, welches Klasse willst du? Das, 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 das oder das? Oder vielleicht doch das? Keine Ahnung, helf du mir! Höre ich immer von dem Kind schreien, ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber leider können Kind nicht gestikulieren, was sie wollen. Und ich glaube, wir Erwachsenen noch weniger. Wie schön leuchtet doch der Stern von Jesus Christus, der unser Weltbild reflektieren lässt. Im Licht von seiner Herrlichkeit werden all die Abgründe sichtbar. Eigentlich ist dort gar keine Liebe vorhanden, sondern nur Selbstliebe. Egoismus. Aber ob das Liebe genannt werden kann, steht auf einem anderen Blatt. Wie schön, Gott sei Dank, Seligen und Beladenen. Ein anderes Thema, Sexualität. Sexualität in unserer Gesellschaft. Folgen wir führenden Sexualberater und Psychologen. Was ist eigentlich Sexualität? Eine Freizeitaktivität sowie Sport. Ist so. Wie schön und herrlich strahlt doch das Bild von Jesus. Ich frage mich, haben wir eigentlich vergessen, dass Gott der Erfinder von der Sexualität ist? Und wie er sich einen Plan ausgedacht hat? So sehr, wie Jesus die Welt geliebt hat, so sollen wir Männer auch unsere Frauen lieben. Wo sind die Männer, die sich für ihre Frau hingeben, als Opfer, wie Jesus das gemacht hat für seine Gemeinde? Und wo sind die Frauen, die den Mann respektieren in seiner Aufgabe? Gerne nehme ich zu dem Thema einen katholischen Pressesprecher in den Mund, Giuseppe Garcia, ist bekannt in den Medien. Er sagt, nein, wechselnde Partner führen nicht zu gutem Sex, sondern meist einfach zu unverbindlichem Sex. Unverbindlichen Sex aber bringt die Angst, Angst vor Schwangerschaft, Angst vor ansteckenden Krankheiten. Wer viele Partner hat, muss notgedrungen schützen und kann sich nie sicher sein, sich doch noch anzustecken. Wie glücklich ist doch die Sexualität im Licht Gottes? Wie schön ist die Sexualität in der Ehe zwischen Mann und Frau, in dem Schutzraum, wo sich die Sexualität entfalten kann. Aber eben, heisse Sise. Sind wir bereit, da uns nicht irgendwie in der Moral zu bedrängen, sondern vielmehr auch zu zeigen, welche Schönheit Jesus uns gegeben hat? Menschenbild. Das ist ja auch die Frage, die eigentlich hinter allem steht. Ich staune immer wieder über uns Menschen, Land auf, Land ab, wie in den Medien und Schulen, aus einem Guss gesagt, wir Menschen sind das Produkt von einer langen, mehr oder weniger zufälligen biologischen Reise. Das darf man nicht mehr hinterfragen. Aber das mehr oder weniger zufällige, bedruckte Mensch wird im Gegensatz zu dem ein selbstbestimmtes Leben führen. Hä? Eine völlige Illusion. Wer hinterfragt eigentlich die Bilder noch? Wie schön können wir es reflektieren im Licht von Gott? Jesus sagt, du bist kein Produkt. Du bist geliebt. Du bist wertvoll. Du bist einzigartig. Ich habe nur ein paar Highlights gestreift. Aber wenn man wirklich über die Gesellschaft nachdenkt, dann ist es wie Jesus, der mit diesen Menschen Mitleid bekommt. Menschen in dem Sog von der Pendel, von der Hin- und Hergerissenheit zwischen Leistung und Konsum. Wie können wir diesen Menschen begegnen in Liebe und Annahme? Und das Juwel, wo Jesus gibt, der Stern, der auch heute unserer Gesellschaft noch leuchtet, weitergeben. Wie hell und klar leuchtet doch seine Botschaft. Ich glaube nicht, dass sie verstaubt oder alt ist und nicht mehr zeitgemäss, sondern sie ist himmlisch. Sie ist einzigartig. Und wo Jesus unterwegs war und das erzählt hat, hat er Folgendes gesagt: Kehrt um und tut Buße. Und ich weiss nicht, vielleicht hast du selber gemerkt, oh Mist, in diesem Bereich bin ich ja selber irgendwo verfangen. Auch da ist in meinem Leben nicht überall Licht drin. Kehr um und tu Buß. Immer wieder den Weg zum Kreuz gehen, ist auch meine Aufgabe. Immer wieder zu hinterfragen, zu reflektieren, kehrt um und tun Buß. Und jetzt werden wir einen kurzen Moment von der Stille nehmen und werden dann das Abendmahl zusammen einnehmen. Kehrt um und tun Buß. Im Psalm 36 erfahren wir, wie Gott Licht bringt in das Leben von einem Menschen, wo wirklich in einer Finsternis umherhirrt, wie eine Nebeldecke, wo es ganze Zeit über dem Leben gestanden ist. Von 1 bis 5, Psalm 36, 1 für uns, wird ein Mensch beschrieben, der von der Sünde her angetrieben ist und Freude an dem hat, was er tut, dass er böse ist und Böses tut. Und dann gibt es so wie einen Wolkenbruch, der Himmel geht auf und im Vers 6 steht Folgendes: Herr, an dem Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich, deine Rechtssprüche dem gewaltigen Urmeer. Menschen und Vieh hilfst du, Herr, wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschaft, haben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonnen drängst du sie. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Erhalte deine Gnade denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit den von Herzen Aufrichtigen.